SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen des Schweizer Radios.» Der Bundesrat gibt nach, das Bankgeheimnis im Inland bleibt bestehen. Wird die entsprechende Initiative nun zurückgezogen? Übersetzungen im Internet, wie eine kleine Firma aus Köln dem Giganten Google mit ihrem Programm das Fürchten lehrt. Dann Rudolf Minger, Bauer, Bundesrat.
«Wahrhaftig ein steiler Anstieg»,
stellte der Pfarrer an Mingers Beerdigung fest, 1955. Jetzt gibt es eine neue Biografie über diesen außergewöhnlichen Mann, die wir hier im Rendezvous zum Tönen bringen. Und um 13 Uhr Mugabe und seine Frau unter Hausarrest, das Militär an der Macht. Wie weiter nach dem Putsch in Simbabwe? Unser Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon Simon Loy, schönen Mittag. Das Bankgeheimnis soll im Inland bestehen bleiben. Der Bundesrat lässt die geplante Reform des Steuerstrafrechts fallen. Diese hätte das Bankgeheimnis in der Schweiz aufgeweicht. Damit nimmt der Bundesrat einer Initiative den Wind aus den Segeln, die das Bankgeheimnis in die Verfassung schreiben will. Priscilla Imboden berichtet aus dem Bundeshaus.
Für Menschen aus dem Ausland ist das Schweizer Bankgeheimnis Geschichte. Bern tauscht mit immer mehr Ländern Bankdaten aus. Doch im Inland gilt das Bankgeheimnis nach wie vor. Die Steuerbehörden können nicht direkt auf Schweizer Bankdaten zugreifen. Das hätte geändert werden sollen. Die damalige Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf hat eine Revision des Steuerstrafrechts angestoßen. Das Weglassen von Einkommen auf der Steuererklärung wäre somit kein Kavaliersdelikt mehr gewesen und kantonale Steuerbehörden hätten bei Strafverfahren Bankdaten von Steuerpflichtigen anfordern dürfen. Doch nun lässt der Bundesrat die Reform fallen. Er beantragt, zwei Vorstöße der Wirtschaftskommissionen beider Räte anzunehmen, die verlangen, dass die Steuerstrafrechtsreform gestrichen wird. CVP-Ständerat Pirmin Bischoff, Vizepräsident der Kommission, erklärt:
«Ich bin sehr erleichtert über diesen Entscheid des Bundesrates. Der Bundesrat hat seine Meinung offenbar jetzt geändert und verzichtet endgültig auf die Revision des Steuerstrafrechts.»
Die Aufweichung des Bankgeheimnisses auch in der Schweiz sei nicht mehrheitsfähig, erklärt Bischoff. Damit ist auch ein Ausweg aus dem Streit um die Bankgeheimnisinitiative gefunden. Sie wurde von einem Komitee rund um SVP-Nationalrat und Banker Thomas Matter lanciert als Antwort auf die geplante Steuerstrafrechtsreform. Sie fordert, das Bankgeheimnis in die Bundesverfassung zu schreiben. Die Initiative hat die Bürgerlichen gespalten, denn vielen geht sie zu weit. Sogar die Bankiervereinigung lehnt sie ab. Ob Matter seine Initiative zurückzieht, lässt er noch offen.
«Das kann ich jetzt im jetzigen Moment nicht sagen. Ich möchte zuerst abwarten, was der Ständerat und der Nationalrat beschließen.»
Er behält den Druck also aufrecht, bis die Reform des Steuerstrafrechts endgültig vom Tisch ist. Im Parlament hat dieses Anliegen gute Chancen, zumal auch die Mitteparteien dahinter stehen. Die Linke wollte das Bankgeheimnis im Inland lockern, um die Steuerhinterziehung zu erschweren. SP-Nationalrätin und Kommissionspräsidentin Susanne Leutenegger-Oberholzer sagt:
«Aus Sicht der SP bedauere ich den Entscheid. Der Bundesrat will damit wahrscheinlich in seiner Mehrheit den Initianten der Initiative zum Schutz der Privatsphäre, auch bekannt als Steuerhinterzieher-Initiative, entgegenkommen und will ihn damit ermöglichen, die Initiative zurückzuziehen.»
Keine Steuerstrafrevision also und wahrscheinlich keine Initiative mehr. Beim Bankgeheimnis dürfte innerhalb der Schweizer Grenzen alles beim Alten bleiben.
Und nun weitere Nachrichten des Tages in der Übersicht mit Ursula Furgler.
Bundespräsidentin Doris Leuthard hat klare Regeln und Transparenz gefordert an der Klimakonferenz in der deutschen Stadt Bonn. Das Pariser Klimaabkommen bildet die Grundlage für die Maßnahmen in jedem Staat. Es reiche aber nicht, wenn Staaten etwa melden würden, wie viel CO2 sie reduziert hätten. Es brauche auch Kontrollen. Das sagte Leuthard nach einem Treffen der Umweltgruppe an der Klimakonferenz in Bonn gegenüber Radio SRF. Es sei möglich, weniger Energie zu verbrauchen und weniger CO2 auszustoßen und gleichzeitig wirtschaftlich zu wachsen. Aber es sei nicht einfach, in jedem Land müssten Widerstände überwunden werden, so Leuthard. In der Schweiz zahlen 17% der Konsumentinnen und Konsumenten gelegentlich mit dem Smartphone. Und mehr als zwei Drittel scannen ihre Einkäufe inzwischen selber, wie eine Studie des Beratungsunternehmens Deloitte zeigt. 83% der Konsumenten in der Schweiz nutzen demnach das Smartphone oder den Laptop für ihre Einkäufe. Sie bestellen oder kaufen online ein oder bezahlen mit dem Smartphone. Der Trend zeigt laut der Untersuchung weg vom Bargeld hin zu Karten und neuen digitalen Zahlungsmitteln wie Bezahl-Apps. Das Beratungsunternehmen befragte im Januar 2017 2000 Personen in der Schweiz. Der Bundesrat will den Anteil am Gewinn der Nationalbank nicht in die Bildung und Forschung stecken. Er lehnt einen entsprechenden Vorstoß aus dem Nationalrat ab. Dieser Bereich sei bereits angemessen finanziert, teilte der Bundesrat mit. Zudem wäre eine Finanzierung mit dem Nationalbankgewinn unsicher. Der jährliche Betrag, den der Bund erhalte, schwanke zwischen 0 und fast 700 Millionen Franken. Christian Löwrat kandidiert nicht für die Freiburger Kantonsregierung. Der Präsident der SP Schweiz erklärte, er wolle seine Arbeit als Ständerat in Bern fortsetzen. Im Freiburger Staatsrat ist ein Sitz neu zu besetzen, nachdem die Grüne Marie Garnier ihren Rücktritt angekündigt hat. Garnier wird Amtsgeheimnisverletzung vorgeworfen. SVP und FDP wollen Kandidaten in die Ersatzwahl schicken. Die Freiburger SP will gemäß seiner Mitteilung verhindern, dass das rot-grüne Lager einen seiner drei Sitze in der siebenköpfigen Kantonsregierung an die Bürgerlichen verliert. In Kambodscha hat das oberste Gericht die größte Oppositionspartei aufgelöst. Das Gericht in der Hauptstadt Phnom Penh hieß eine Klage der Regierung gegen die Partei gut. Weiter verbot das Gericht 118 Parteimitgliedern jegliche politische Tätigkeit die nächsten 5 Jahre. Ihre öffentlichen Ämter werden neu vergeben. Die kambodschanische Regierung warf der Partei vor, ihre Anhänger nach den letzten Wahlen 2013 zu Demonstrationen gegen die Regierung aufgerufen zu haben. Menschenrechtsgruppen bezeichneten den Prozess im Vorfeld als politisch motiviert. Die Welt-Anti-Doping-Agentur, die WADA, bleibt dabei. Die russische Anti-Doping-Agentur sei nicht regelkonform. Das teilte die WADA nach einem Treffen in Seoul mit. Es ist somit weiter unklar, ob russische Athleten an den Olympischen Winterspielen in Südkorea teilnehmen können. Die russische Anti-Doping-Agentur wurde 2015 suspendiert. Die WADA hatte Beweise für vom Staat organisiertes Doping gefunden. Das Wetter. Heute und morgen liegt über dem Flachland und in den Voralpen verbreitet Hochnebel. Er löst sich nur stellenweise auf. Die Obergrenze liegt zwischen 1000 und 1300 Metern. Sonst ist es sonnig. Die Temperatur erreicht im Mittelland 3 bis 7 Grad, im Süden 12 Grad.
Ja, für viele in der Schweiz ist es nicht nur ärgerlich, wenn eine unerwartete Rechnung ins Haus flattert. Jede fünfte Person ist gar nicht in der Lage, einen Betrag von 2.500 Franken innerhalb eines Monats zu begleichen, weil schlicht das Geld fehlt. Das zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamtes für Statistik. Und Sabine Gorschi hat diese Zahlen näher angeschaut.
2.500 Franken, das kann eine unerwartete Zahnarztrechnung sein oder eine plötzliche Autoreparatur. Und schon reicht das Geld bei 21,5% der Menschen in der Schweiz Ende Monat nicht mehr aus. Diese Menschen seien nicht per Definition arm, sagt Dominique Aubert vom Bundesamt für Statistik BFS. Doch
sie haben einfach keine Reserven, falls irgendetwas passieren würde.
Das kann unterschiedliche Gründe haben, zum Beispiel auch, dass sie keine Reserven anlegen, obschon sie die Möglichkeit dazu eigentlich hätten. Die Zahlen zeigen weiter, fast jede 10. Person kann sich pro Jahr keine Ferienwoche außer Haus leisten. 6,9% der Bevölkerung gelten laut den neuesten Erhebungen des Bundesamtes für Statistik als dauerhaft armutsgefährdet. Das heißt, sie lagen in 3 der letzten 4 Jahre unterhalb der Armutsgrenze. Betroffen sind laut Dominique Aubert vom Bundesamt für Statistik vor allem
Personen, die keine gute Ausbildung haben, also keine weitere Ausbildung wie die Primarschule haben. Oder es kann oftmals auch betrifft es Einelternhaushalte und auch ältere Personen, also schon im Rentenalter, sind auch etwas häufiger betroffen als die meisten Personen in der Schweiz.
Arm ist in der Schweiz jemand, wenn sein mittleres Einkommen als Einzelperson weniger als 2.500 Franken pro Monat beträgt. Für eine Familie mit zwei Kindern liegt die Grenze bei 5.200 Franken pro Monat. Doch im europäischen Vergleich gehört die Schweiz zu den Ländern mit der tiefsten Quote, was die dauerhafte Armut betrifft, hält das BFS fest. Und trotz des hohen Preisniveaus gehöre der Lebensstandard in der Schweiz nach wie vor zu den höchsten in Europa.
Sie hören Rendezvous, die Zeit 12.40 Uhr. Gleich bei uns, in welcher Sprache sollen Imame in Schweizer Moscheen predigen? Und weitere Themen bis um 13 Uhr. Amerikanische Klimarebellen in Bonn. Warum die USA einen nicht wahnsinnig geschlossenen Eindruck machen am Klimagipfel. Eine Le Monde-Schlagzeile, zwei Übersetzungen. Einmal so:
Künstliche Intelligenz bringt internationale Politik ins Wanken.
Und einmal so:
Künstliche Intelligenz bereit, internationale Politik zu stören.
Wie es kommt, dass Beispiel 1 besser ist und das für Google ein Problem ist. Und um etwa 12:05 Rudolf Minger.
Ja, er war einfach Bauer. Daneben noch Bundesrat, aber wenn er auslesen konnte, hat er wahrscheinlich gesagt, ich bleibe auf jeden Fall Bauer.
Die außergewöhnliche Karriere des Mannes aus Mülchi im Limpachtal, jetzt in einem neuen Buch. Radikale Imame schüren Hass unter jungen Muslimen in der Schweiz. Solche und ähnliche Schlagzeilen waren in den letzten Monaten immer wieder zu lesen. Von Parallelwelten ist die Rede und davon, dass kaum jemand in der Lage ist, zu kontrollieren, was die Imame in den Moscheen tatsächlich predigen. Kritiker stören sich daran, dass die Imame häufig auf Arabisch, Türkisch oder Albanisch predigen, nicht aber in einer der Landessprachen. Deshalb hat die SVP unlängst gefordert, in Moscheen müsse in einer Landessprache gepredigt werden. Was sagen Fachleute dazu? Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Dass Imame in Schweizer Moscheen in einer Schweizer Landessprache predigen sollten, damit ist im Prinzip auch Önder Günes einverstanden, der Sprecher der FIZ, der Föderation Islamischer Dachorganisationen Schweiz.
Grundsätzlich finde ich den Ansatz gut und als Fernziel zu begrüßen natürlich. Es ist auch unser Ziel, dass eine der Landessprachen in den Moscheen vermehrt gesprochen und gepredigt wird.
Das sei nämlich wichtig für die Integration und für das Zusammenleben in der Schweizer Gesellschaft. Ähnlich sieht das auch Hans-Jörg Schmid, Professor am Zentrum für Islam und Gesellschaft der Universität Freiburg. Dass in Moscheen in einer Landessprache gepredigt werden soll, sei ein berechtigtes Anliegen.
Das wäre ein gutes Zeichen, weil es zum Ausdruck bringt, dass die Muslime dann auch hier zu Hause sind und dass sie sich ganz eben auf den Kontext der Schweiz einlassen und dazu gehört auch die Sprache.
Und Predigten auf Deutsch in Moscheen in der Deutschschweiz könnten auch ein Ausdruck für mehr Transparenz sein. In der Realität sieht es häufig anders aus. Die meisten Moscheegemeinden in der Schweiz sind ethnisch geprägt und entsprechend wird dort, je nach Ausrichtung, auf Albanisch, Bosnisch, Arabisch oder Türkisch gepredigt. Doch gesetzlich erzwingen, dass die Imame in den Moscheen Deutsch predigen, das wäre für Hans-Jörg Schmid wie auch für Önder Günes der falsche Weg. Gerade mit Blick auf die erste Generation der Einwanderer aus muslimischen Ländern. Häufig Menschen aus der Arbeiterschicht, die nicht so viele Möglichkeiten hatten, Sprachen zu lernen.
Wenn wir eine Landessprache erzwingen, grenzen wir zum Teil die erste Generation aus, die dann diese Predigt nicht verstehen würde oder nicht so verstehen würde, wie sie es sollte.
Und damit wäre ja niemandem gedient, meint Önder Günes. Gleichwohl ermuntere die FIZ als Dachorganisation die Moscheegemeinden, vermehrt auch auf Deutsch zu predigen. Und er sei zuversichtlich, dass dies dank der jüngeren Generation der Muslime in der Schweiz mehr und mehr passieren werde. Dieser Prozess brauche einfach etwas Zeit. Hans-Jörg Schmid, der als Forscher die islamischen Gemeinden in der Schweiz eng beobachtet, bestätigt, dass eine solche Entwicklung bereits begonnen hat. Moscheen, in denen nur auf Deutsch gepredigt wird, sind zwar noch Ausnahmen, aber...
Also hier verändert sich etwas. In vielen Moscheen ist es schon so, dass so eine Kompromisslösung da ist, also die Predigt auf der Herkunftssprache und eine deutsche Zusammenfassung oder halbe-halbe. Also da gibt es unterschiedliche Modelle.
Hans-Jörg Schmid sieht auch Möglichkeiten, diesen Prozess von außen zu unterstützen. Er erwähnt etwa Weiterbildungskurse, um Imame mit den hiesigen Verhältnissen vertraut zu machen, wie sie die Universität Freiburg organisiert. Solche Angebote für Imame sollten noch ausgebaut werden.
Dass diese wirklich die Sprachen auch lernen können und vielleicht so ein Bewusstseinswandel auf Seiten der muslimischen Gemeinde und ein verstärktes Interesse auch in der Gesellschaft miteinander einhergehen könnte.
Denn die Landessprache zu sprechen sei wichtig, nicht nur wegen der Predigten in der Moschee, sondern auch, damit Imame Kontakte pflegen können zu staatlichen Behörden oder zu anderen Religionsgemeinschaften. Einen staatlichen Sprachzwang lehnen die Experten ab. Aber ein Bewusstseinswandel bei vielen Imamen wäre integrationspolitisch wichtig.
Es ist eine bemerkenswerte Ausgangslage. An der Klimakonferenz in Bonn ist jene US-Delegation mit dabei, die schon vor 2 Jahren dabei war beim Pariser Klimaabkommen. Nur diente diese Delegation damals noch Präsident Obama und pushte das Abkommen, pushte eine umweltfreundlichere Politik, pushte strengere Klimaziele. Nun, 2 Jahre später, müssten die gleichen Leute eine exakt andere Politik vertreten, jene des jetzigen Präsidenten Trump, eine klimafeindlichere Politik. Klaus Ammann in Bonn, Sie haben die Arbeit dieser US-Delegation mitverfolgt. Wie geht sie eigentlich mit dieser neuen Ausgangslage um?
Ja, sie befindet sich wirklich in einem Sandwich. Auf der einen Seite sind da die Vertreter der Gliedstaaten, der Unternehmen, der Städte präsent, die drücken auf eine progressive Klimapolitik. Auf der anderen Seite ist eine Gruppe von Offiziellen des Weißen Hauses hier, die die neue Klimapolitik Trump sozusagen vorstellen will und sich zum Beispiel für eine Zukunft mit Kohle stark macht. Und beide Seiten versuchen, die Delegation zu beeinflussen.
Diese Offiziellen, schweigen die vor allem?
Ja, also gegen außen kommunizieren sie überhaupt nicht. Es gibt keine Pressekonferenzen wie in den vorangehenden Jahren mit der Delegation. In den Verhandlungen drin verhalten sich die US-Diplomaten gemäß anderen Diplomaten nach wie vor konstruktiv. Sie sprechen zu gewissen Themen weiter, zu anderen einfach nicht. Aber klar, das ist eine schwierige Situation. Das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass sowohl der Delegationschef als auch seine Stellvertreterin diese Woche abgereist sind. Offiziell heißt es aus familiären Gründen. Viele hier vermuten aber, dass da Resignation mit der eigenen Regierung mit im Spiel ist.
Warum hat Trump eigentlich nicht neue Leute nach Bonn geschickt, Leute, die auf seiner Linie sind und nicht contre-coeur Klimapolitik machen müssen?
Ich gehe davon aus, dass das schlicht ein Personalproblem ist. Die Klimaverhandlungen sind extrem komplex, da braucht es Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, Recht, Umwelt und so weiter. Da hat sich mit den Jahren viel Know-how und auch ein ganzes Netzwerk aufgebaut. Und die USA sind hier jeweils mit Dutzenden Leuten, ja 100 Leuten vor Ort, und die kann man nicht einfach ersetzen innerhalb eines Jahres. Und Donald Trump hat ja auch in anderen Bereichen bis jetzt Mühe gehabt oder immer noch Mühe, Posten neu zu besetzen.
Die US-Gliedstaaten haben Sie schon erwähnt, die sind in Bonn ja mit einem Pavillon sichtbar. Ihre Botschaft: Wir sind noch dabei, wir wollen die Ehre der USA retten und das Klima gleich mit. Wie einflussreich sind Sie?
Das ist schwierig zu beurteilen. In der offiziellen nationalen Politik, da sitzen sie natürlich am kürzeren Hebel. Die Verhandlungsdelegation muss sich im Rahmen dessen bewegen, was ihr die Regierung vorgibt. Auf der anderen Seite werden von der Klimakonferenz politische Signale ausgesandt, nicht weniger, aber auch nicht mehr. Und umgesetzt werden diese Signale ja dann weiter unten, eben in den Gliedstaaten, Städten, Unternehmen. Und wenn US-amerikanische Staaten und so weiter zeigen, dass mehr möglich ist und dass es auch ökonomisch Sinn macht, dann hat das wohl einen großen Einfluss weit über die USA hinaus.
Und wie gehen eigentlich die anderen Gipfelteilnehmer mit diesen unterschiedlichen US-Signalen um?
Die Mehrheit bietet Donald Trump ganz klar nach wie vor die Stirn. Keine Rede hier vor dem Plenum, ohne dass ein Minister betont, dass das Rad nicht zurückgedreht werden dürfe. Auch Bundespräsidentin Doris Leuthard hat heute Morgen Trump, ohne ihn namentlich zu nennen, aber eigentlich kritisiert. Es gibt auch Länder, die das Ausscheren der Trump-Regierung zum Anlass nehmen wollen, um selbst weniger zu tun, aber die sind klar in der Minderheit. Es ist einfach auch noch nicht ganz klar, was die USA überhaupt wollen, und klar ist, die USA als Motor, die fehlen in den Verhandlungen. Das ist sicher mit ein Grund dafür, dass man an dieser Klimakonferenz bisher hinter den Erwartungen zurückliegt.
Danke für diese Informationen. Danke nach Bonn, Klaus Ammann. Was bedeutet die Digitalisierung für die Schweiz, für uns? Das will der Verein Digital Switzerland zeigen und hat deshalb den nächsten Dienstag zum nationalen Digitaltag erklärt. Etwa 40 Unternehmen machen mit, auch die SRG als Mitglied des Vereins. Und eine zentrale Rolle für die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft spielt die künstliche Intelligenz. Ihr widmen wir uns in den nächsten Tagen hier im Rendezvous. Den Auftakt macht heute ein kleines Kölner Unternehmen, das mit seinen Übersetzungen selbst einem ganz großen, nämlich Google, Konkurrenz macht. Digitalredaktor Jörg Tschirn über Computer, die sich selbst eine Sprache beibringen.
Die Unterschiede sind überraschend deutlich. Etwa wenn in der Übersetzung eines englischen Literaturklassikers bei DeepL vom Nachbarn die Rede ist,
der mir Sorgen bereiten wird.
Bei Google Translate dagegen vom Nachbarn,
mit dem ich beunruhigt sein werde.
Oder wenn DeepL eine Schlagzeile der französischen Zeitung Le Monde übersetzt mit
«Künstliche Intelligenz bringt internationale Politik ins Wanken»,
während es bei Google heißt
«Künstliche Intelligenz bereit, internationale Politik zu stören».
Unterschiede, die eine Übersetzung natürlicher klingen lassen. In einem Blindtest hätten sich professionelle Übersetzer deshalb häufiger für die Übersetzungen von DeepL entschieden, freut sich Sprecherin Silvia Lipski.
Das variiert ein bisschen, je nachdem, in welche Sprache übersetzt wurde, aber generell sieht man einfach, dass wir ungefähr dreimal so häufig als Gewinner auch ausgewählt wurden.
Auch Wissenschaftler sehen DeepL vorne, zum Beispiel Martin Volk, Professor am Institut für Computerlinguistik der Universität Zürich. Bloß, wie die guten Resultate zustande kommen, weiß auch er nicht.
Das ist das große Rätsel, das viele Forscher im Bereich der maschinellen Übersetzung sich momentan stellen. Was macht DeepL anders?
Klar ist, DeepL und Google Translate arbeiten beide mit einem neuronalen Netzwerk, einer künstlichen Intelligenz, die selbstständig Muster in großen Datenmengen erkennen kann, ohne dass ein Programmierer ihr dazu Regeln beibringen muss. So ein neuronales Netzwerk besteht aus vielen einzelnen Schaltungen, die ähnlich funktionieren wie die Neuronen in einem natürlichen Gehirn. Um das System für eine bestimmte Aufgabe zu trainieren, wird es mit riesigen Datenmengen gefüttert. Durch das Training werden einzelne Neuronen wichtiger und andere verlieren an Bedeutung. So lernt das Netzwerk, Muster in den eingegebenen Daten besser zu erkennen und immer präzisere Resultate zu liefern.
Im Bereich der maschinellen Übersetzung bedeutet das, dass für einen gegebenen Eingabesatz ein entsprechender Ausgabesatz entsteht, der äquivalent in der Bedeutung ist zum Eingabesatz.
Im Wettkampf mit Google sieht sich DeepL gerne in der Rolle des David, der es mit Goliath aufnimmt. Ein kleines deutsches Start-up mit 22 Festangestellten gegen einen Milliardenkonzern mit über 70.000 Mitarbeitern. Doch das Bild täuscht. Auch DeepL ist ein Goliath, ein Daten-Goliath. Weil die Firma auch das Online-Wörterbuch Lingui betreibt, verfügt sie über mehr als 1 Milliarde hochwertig übersetzte Texte, um ihr System zu trainieren.
Das gesamte Netz wird mit Webcrawlern durchsucht nach Übersetzungen und wir haben über 10 Jahre hinweg Algorithmen entwickelt, die schaffen, automatisch herauszufinden, was eine gute Übersetzung ausmacht.
Sagt Silvia Lipski. Nicht einmal Google kann es mit dieser Menge von hochwertigen Trainingsdaten aufnehmen. Aber das Rennen um die perfekte Übersetzung wird weitergehen. Für leicht verständliche Texte, zum Beispiel in Zeitungen oder Gebrauchsanweisungen,
ist eine vollautomatische maschinelle Übersetzung in den nächsten 10 Jahren durchaus denkbar.
Schätzt Martin Volk. Anders sieht es aus bei Romanen, Gedichten oder humorvollen Texten. Dort geht es um Stil, um Rhythmus, um kulturelle Hintergründe, die in die Übersetzung mit einfließen müssen. Alles Dinge, mit denen sich eine künstliche Intelligenz schwer tut. Bis eine Maschine auch James Joyce oder Marcel Proust perfekt übersetzen kann, wird es also noch sehr lange dauern.
Und morgen machen wir einen Ausflug nach Japan zu einem Gemüsebauern, der seine Gurken mit künstlicher Intelligenz sortiert. Und wir fragen, wie auch KMU in der Schweiz von künstlicher Intelligenz profitieren können. Weitere Informationen zur Digitalisierung und zum Digitaltag finden Sie auf srf.ch/digitaltag. Sechs vor eins. Er war der erste Bauer im Bundesrat. Er war der Urvater der heutigen SVP. Und er ist noch heute für viele populär und beliebt, der Berner Rudolf Minger. Jetzt, 100 Jahre nach seiner legendären Bierhüberli-Rede, in der er dazu aufrief, eine neue politische Partei zu gründen, 100 Jahre später erscheint eine Biografie über diesen Mann und seinen außergewöhnlichen Aufstieg. Minger, Bauer, Bundesrat. Inlandredaktor Peter Maurer.
Da wird ein kleiner Grosser zu Grabe getragen.
Der Sarg, der mit einer Schweizer Fahne gedeckt ist, wird von 4 Unteroffizieren getragen. Hinter dem Sarg laufen die Vertreter vom Bundesrat und die Altbundesräte.
Originalton Radio Beromünster, 26. August 1955. Im bernischen Schöpfen wird Rudolf Rudi Rüdiminger beerdigt. 74-jährig. Tausende nehmen Abschied. Wer war dieser volksverbundene Mann, über den einst so viele Witze kursierten und der laut Dienstbüchlein gerade mal 157 Zentimeter maß?
Bur, bur, bur,
sagt heute Konrad Stamm, früher Bund-Chefredaktor, Historiker und Autor der neuen 400-seitigen Minger-Biografie.
Ja, er war einfach Bur. Daneben noch Bundesrat, aber wenn er auslesen konnte, hat er wahrscheinlich gesagt, ich bleibe auf jeden Fall Bur.
Dieser konservative, gebieterische Bauer mit dem markanten Schädel, dem Bürstenschnitt und der treffenden Sprache. Stamm sagt,
der Minger war ein vorzüglicher Redner.
Konnte debattieren, gestikulieren, fesseln, überzeugen, mitunter auch über sich selber lachen. Und die Menschen haben ihm geglaubt, so wie damals, als alles begann. Am 24. November 1917 in der Berner Bierhüberli-Wirtschaft. Minger, der 36-jährige Bauer, spricht vor Vertretern der landwirtschaftlichen Genossenschaften. Und dort, erklärt Stamm, habe Minger den Bruch mit der Geschichte gewagt.
Wo Minger in die Politik eingestiegen ist, haben die Bauern in der Freisinnigen Partei politisiert. Aber sie haben auch nichts zu sagen in dieser Partei, weil sie zu wenig waren. Sie sind nicht aufgekommen gegenüber den Bonzen in der Freisinnigen Partei, die Fabrikherren und Banker.
Minger, reicht's.
Da hat er aufgerufen zur Gründung von einer eigenen Partei.
Der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei, BGB, heute SVP. Die neue Partei gehört bereits 1919 bei den ersten Proporzwahlen im Parlament zu den großen Siegern. Minger wird Nationalrat, Nationalratspräsident und 10 Jahre später ist er der erste Bauer im Bundesrat. Kein Studierter, ein Sekundarschüler. Wie hat doch des Pfarrers Stimme damals an Mingers Begräbnis gedröhnt?
Wahrhaftig ein steiler Anstieg vom Pflug zum Amt des Bundesrates und des Bundespräsidenten.
Bundespräsident Minger, Originalton Neujahrsansprache 1935.
Eine Hauptsorge ist unsere Landessicherheit nach außen. Unserem Lande wollen wir den Frieden erhalten, auch dann, wenn wieder ein Weltkrieg ausbrechen sollte. Fest bin ich davon überzeugt, dass uns dies gelingen wird, wenn wir der Armee gegenüber unsere Pflicht erfüllen.
Minger, selber Oberst, ist Chef des Militärdepartements und das in einer pazifistisch geprägten Zeit. Minger ist zwar kein strategischer Denker, sagt Buchautor Stamm, kein geistiger Olympiasieger. Er politisiert aus dem Bauch heraus, vertraut auf seinen Instinkt, aber dieser Minger wittert schon früh Ungutes, ahnt den Krieg.
Hauptverdienst von Minger war, dass er das Schweizer Volk hat überzeugt davon, dass die Armee wieder nötig ist, dass wir wieder eine Armee haben müssen, nachdem in der Politik nach dem Ersten Weltkrieg die Armee zurückgeschraubt worden ist auf einen Stand, der nicht mehr glaubwürdig war.
Mingers hartnäckige, erfolgreiche Aufrüstungspolitik dauert bis 1938. Aber jetzt, wo jeder weiß, was es in Europa geschlagen hat, jetzt machen Mingers Gegner mobil. Selbst aus den eigenen Reihen wird er massiv kritisiert.
Der hat ja viel zu wenig gemacht. Der hat ja viel zu wenig aufgerüstet, er hat zu wenig ausgebildet, er hat zu wenig organisatorisch vorbereitet. Also die, die vorher im Kerappen wollten, zugestanden für seine Armee, haben ihn plötzlich rechts überholt und gesagt, du machst viel zu wenig.
Das trifft Minger, verletzt ihn tief, macht ihn dünnhäutig. Dazu kommen familiäre Schicksalsschläge.
Und von dort an war er nicht mehr der gleiche Minger, wie er vorher war. Er war ein bisschen gebrochener Mann. Er hat zwar noch regiert, aber er hat nicht mit dieser Lust und dieser Freude regiert, die er vorher regiert hat.
Ende Dezember 1940 dann der Rücktritt. Minger, der Verteidigungsminister, geht mitten im Krieg. Man muss einmal anfangen, aufzuhören, wird Minger später einmal sagen. Im August 1955 steht ein enger Freund an Mingers offenem Grab. Der Mann hat Minger seine Wahl zu verdanken. Er nimmt Haltung an und sagt:
«Repose en paix, cher ami.»
Ein letzter Gruß vom General Guizan für den kleinen, großen Bauernbundesrat Minger.
Peter Maurer im Rendezvous. 13 Uhr. Mit 93 hat er seinen wohl folgenschwersten Fehler gemacht mit der Absetzung seines Stellvertreters letzte Woche, Robert Mugabe. Er hatte fast 40 Jahre lang über Simbabwe geherrscht, nun herrscht das Militär über ihn. Und jetzt antworten im Tagesgespräch gleich im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags Ursula Furgler.
Das Steuerstrafrecht soll nicht revidiert werden. Der Bundesrat lässt seine Pläne fallen. Er folgt damit zwei Vorstößen aus den Wirtschaftskommissionen des Parlaments. Mit einer Revision sollte das Bankgeheimnis im Inland aufgehoben werden. Bundespräsidentin Doris Leuthard hat klare Regeln und Transparenz gefordert an der Klimakonferenz in der deutschen Stadt Bonn. Das Pariser Klimaabkommen bildet die Grundlage für die Maßnahmen in jedem Staat. Angaben der Staaten etwa über CO2-Reduktionen reichten nicht. Es brauche auch Kontrollen, so Leuthard. In der Schweiz haben über 20% der Bevölkerung nicht genug Geld, um innerhalb eines Monats kurzfristig 2.500 Franken ausgeben zu können. Das zeigte eine Erhebung des Bundesamtes für Statistik. Knapp 7% der Schweizer Bevölkerung seien dauerhaft armutsgefährdet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.